Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform bei Radio Free FM, der Sendung für Bürgerinstitutionen und Vereine aus Ulm und Umgebung. Mein Name ist Fabiano Nitsch und ich bin für euch die nächste Stunde hier am Mikrofon, beziehungsweise weniger ich als meine beiden Gäste. Ich darf heute begrüßen Christiana Frohler, Lukas, hallo.
Hallo.
Und ich darf begrüßen Konstantinos Konzinos, hallo.
Hallo, Yassas.
Yassas.
Hallo, auf Griechisch.
Ah, okay. Soweit reichen dann meine sprachlichen Fähigkeiten leider doch nicht. Aber ja, Sie haben gerade sozusagen schon den richtigen Einstieg gegeben. Heute geht es hier um im großen Sinne um Migration. Wir werden einen Blick auf das Forum Migration in Ulm werfen, aber natürlich auch einen Blick auf den Internationalen Ausschuss. Wie ist es hier in Ulm um die Migranten bestellt? Vor allem, wie wird das Ganze gezählt und so weiter und so weiter. Ich glaube, uns wird einiges noch im Laufe der nächsten Stunde einfallen. Zunächst mal darf ich Sie, Frau Frohler-Lukas, fragen, was sind Ihre Hintergründe, Ihre Arbeit? Mit welchem Hintergrund kommen Sie heute zu uns?
Also für das Forum Migration Ulm bin ich heute da. Beruflich und persönlich bin ich ja Italienerin, seit langem in Ulm und Sprachdozentin an der Uni Ulm im Zentrum für Sprachen und Philologie. Allerdings eben für das Forum Migration Ulm bin ich ja selbstverständlich ehrenamtlich und als politisches Engagement aktiv. Und vielleicht über das Forum Migration Ulm selbst, ist ja eben eine ganz offene Plattform und all diejenigen, die heute auch, also ich hoffe, mit Interesse zuhören, können sich gerne an uns wenden und mit uns mitarbeiten.
Was das Forum Migration ist, das werden wir im Laufe der nächsten Stunde genauer herausfinden. Herr Konzinos, was sind Ihre Hintergründe? Sie sind nicht direkt beim Forum Migration dabei, oder?
Nein, an sich doch, aber wie gesagt, ich bin auch einer, der das mitinitiiert hat. Ich unterstütze sie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin aber primär Mitglied des Internationalen Ausschusses der Stadt Ulm. Dieser Ausschuss besteht aus 23 Mitgliedern, 11 internationale Mitglieder und 12 Mitglieder des Gemeinderates in diesem Ausschuss. Er berät den Gemeinderat in Fragen von Integration und Migration der Stadt Ulm.
Okay, vielen Dank. Wir werden jetzt gleich erstmal nach ein wenig Musik einen Blick darauf werfen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Schauen wir uns ein paar Zahlen an, wie es denn hier in Ulm ja einfach zahlenmäßig ausguckt. Bis dahin ein wenig Musik aus Frankreich mit Mickey Dorade. Die Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Am Mikrofon für euch ist Fabiano und ich lese regelmäßig mal Zeitungen und Zeitschriften und dort bekomme ich immer so eine unterschiedliche Eindrücke. Dort lese ich, es gibt Einwohner mit Migrationshintergrund, dann lese ich wieder Einwohner mit ausländischem Pass und so weiter und so weiter. Und jedes Mal dazu unterschiedliche Zahlen. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann man sowas so einfach definieren, welche Einwohner einen Migrationshintergrund haben oder zum Beispiel einfach Ausländer sind, weil sie einfach einen ausländischen Pass haben. Frau Frohler-Lukas, können Sie mir da weiterhelfen?
Ja, also soweit es geht, denn die Frage ist eigentlich wirklich auch statistisch gar nicht so definitiv geklärt, obwohl sich mehrere Institutionen, sei es auf Bundesebene wie auch auf Landesebene, damit beschäftigen. Das, was man als Erste ausräumen muss, ist es eben, dass die Definition Personen mit Migrationshintergrund nicht etwa eine politisch korrekte Umschreibung für Ausländer ist, sondern etwas ganz anderes. Ausländer sind statistisch Personen, die den deutschen Pass nicht haben. Und Personen mit Migrationshintergrund sind nicht nur Ausländer, sondern auch Deutsche, die der Statistik nach mindestens einen Elternteil, teilweise sogar in der zweiten Generation davor, also ein Großelternteil haben oder hatten, der eben selber keinen deutschen Pass hatte. Diese Leute sind ja meistens eigentlich deutsch im Sinne, dass sie den Pass haben. Ja? Und das sind ja sozusagen ja Ausländer im eigenen Land, mehr oder weniger. Ja? Und auch die Erhebung, schon die Definition ist relativ unklar und die Erhebung ist ja dann noch schwieriger. Die Erhebung ist ja an sich eher eine gefühlte Sache als eine berechnete.
Ja, wie funktioniert sowas? Kann man dort einfach bei den Einwohnermeldeämtern hingehen und sagen, okay, die und die Person hat zum Beispiel einen nicht deutschen Pass, aber wie erkennt man dann zum Beispiel, dass die Eltern vielleicht ursprünglich mal nicht aus Deutschland
kamen? Ja, den deutschen Pass oder den nicht deutschen Pass, den erkennt man ja sofort. Ja. Das ist klar. Ja. Allerdings alles andere eben sicher nicht auf Anhieb und höchstwahrscheinlich dann auch in Erwachsenenalter nach dem ersten Umzug in eine andere Gemeinde auch nicht mehr. Und die Statistiken beruhen dann auf die Daten von beziehen sich auf die Daten vom Mikrozensus. Und Mikrozensus ist eben die Befragung von 1000 repräsentativen Personen, die eben gefragt werden.
Und wer entscheidet, was repräsentativ ist?
Ja, das entscheidet ja natürlich das Statistische Landesamt, okay, oder Bundesstatistische Amt. Und übrigens eine Volkszählung in diesem Sinne von Mikrozensus steht ja auch an 2011-12. Ja.
Ja. Aber wenn wir nur 1000 Personen nehmen, gibt es überhaupt dann so viele Menschen, sagen wir, mit Migrationshintergrund, dass wir das einfach so hochrechnen können?
Ja, natürlich sagen ja die Statistiker ja, aber etwas anderes können sie ja auch gar nicht machen. Und darum glauben wir es ja auch. Allerdings ist ja wohl die Frage schon auch grundsätzlich, wozu braucht man eigentlich diese ganze Rechnerei? Solange es eben noch darum geht, Initiativen zu entwickeln, die aufgrund vom festgestellten Bedarf in Problemfällen oder in besonderen Bereichen, die entwicklungsfähig sind, entwickelt werden sollen, dann bin ich ja eigentlich für das Rechnen. Mhm. Andere Zwecke sehe ich aber da nicht mehr. Insbesondere in Statistiken, die eigentlich sich auf Deutsche beziehen. Ja, also es sind ja auch sogar Leute, die nicht nur eingebürgert sind, sondern hier geboren sind. Ja, und es wird ja beinahe zu einer Last statt zu einem Potenzial, eben also ausländische Eltern zu haben, sei es auch nur den Papa oder die Mama.
Bevor wir da noch genauer drauf eingehen, möchte ich jetzt aber trotzdem einfach mal, der Mensch liebt einfach konkrete Zahlen, wenn er einfach was hat in der Hand, mit dem er einfach rechnen kann. Und da interessiert mich natürlich besonders die Stadt Ulm. Herr Konzinos, können Sie mir einfach so ein paar Zahlen verraten, die wir vielleicht so ein bisschen aufdröseln können, damit wir unterscheiden können zwischen mit Migrationshintergrund tatsächlich Ausländer und wie wir das so ein bisschen haben. Haben Sie ein paar konkrete Zahlen für Ulm?
Ja, die habe ich sehr gerne. Die hat uns auch die Stadt Ulm freundlicherweise aktuell zur Verfügung gestellt. Es leben in Ulm zurzeit 19.302 Bürgerinnen und Bürger mit ausländischem Pass. Das entspricht ungefähr 12,6% der Bürgerschaft in Ulm. Diese Bürger kommen zum Teil aus bis zu 130 Nationen weltweit. Die größte Anzahl der Bürgerinnen kommen aus der Türkei mit 5.500 Personen. Dann die Italiener mit 1.850 Personen. Und dann kommen die Staaten Bosnien-Herzegowina mit 1.500, Kroatien, Serbien. Und dann nimmt es signifikant zurück. nimmt es signifikant ab, bis hin, wo es vereinzelte Bürger gibt aus den Staaten wie Gambia, Nepal, wie gesagt, aus bis zu 130 Nationen weltweit sind hier Bürger gemeldet. Auch die Anteile zwischen Mann und Frau, es sind etwas mehr Männer als Frauen hier gemeldet und es handelt sich, wie gesagt, bei diesen Zahlen um Bürger mit ausländischem Pass. Die Bürger, die sogenannten Migrationshintergrund hat, wie meine Kollegin Frau Frohler-Lukas gesagt hat, sind deutlich mehr, sind knapp über 30%.
Das ist ja dann das wirklich Interessante, weil da ist ja eine ziemlich große Diskrepanz dann doch da.
Zwischen 12, knapp 13% und über 30, das sehe ich genauso. Und ich würde überall behaupten, dass diese knapp 35%, die so genannt werden, auch eher die untere Grenze darstellt von den sogenannten Bürgern, die internationale, sagen wir mal, heute muss man aufpassen, Gene darf man auch heute nicht sagen, also internationale Wurzeln haben. Und das ist sicherlich auch, die Tendenz ist eher zunehmend, weil bekanntlich ja die Geburtenrate auch nicht unbedingt groß bzw. zunimmt.
Kann man denn da schon so ein bisschen was, sagen wir, extrapolieren auf, sagen wir, 10 Jahre? Wie könnte Ulm ungefähr im Jahre 2021 ausschauen, so allein von der Bevölkerungsstruktur?
Also Ulm ist ja eine Stadt, die anscheinend wächst aufgrund der guten Wirtschaftslage. Das zieht natürlich auch internationale Mitbürger an. Ich würde behaupten, dass dieser Anteil deutlich wachsen wird, auch aufgrund der Tatsache, die ja international auch zu hören ist, dass wir Fachkräfte brauchen und jetzt nicht nur aus dem Inland rekrutieren, sondern praktisch auch aus dem Ausland diese Menschen suchen werden. Deswegen würde ich die Prognose machen, dass dieser Anteil sich deutlich erhöhen wird. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass dieses gemeinsame Miteinander diesbezüglich aber nur von Vorteil sein kann.
Jetzt fällt mir gerade noch was ein, das ist noch eine Definitionssache. Wir sagen Mitbürger mit Migrationshintergrund, aber wenn dann die nächste Generation kommt, haben die ja eigentlich keinen Migrationshintergrund mehr. Dann müsste es ja sozusagen der Anteil trotzdem in gewissermaßen abnehmen.
Also Migrationshintergrund ist nicht dasselbe wie eigene Migrationserfahrung. Das definiert die Statistik auch unterschiedlich. Also Migrationshintergrund definiert sich auch nur zum Beispiel, es sind ja eine ganze Liste von möglichen Definitionen, aber zum Beispiel Deutsche mit mindestens einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Deswegen habe ich ja auch von Großeltern gesprochen, weil wenn ein Elternteil schon in Deutschland geboren ist, ja, dann waren die Großeltern die Migranten oder wer sonst.
Aber
die Migranten mit eigener Migrationserfahrung. Ja? Und die Enkelkinder der Migranten mit eigener Migrationserfahrung werden als Personen mit Migrationshintergrund statistisch
immer noch
oder man erfasst. Versucht sie zu erfassen. Was ad absurdum in den nächsten Jahren geführt werden wird, wenn die Sichtweise nicht ändert in diesem Punkt.
Genau, das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten dabei. Wir haben jetzt beinahe schon wieder 10 Minuten Sprechzeit. Ich würde sagen, an dieser Stelle, da es ja dann doch ziemlich umfangreich ist, spielen wir noch ein bisschen Musik ein und ja, widmen uns dann gleich im Anschluss dann wirklich konkret dem Forum Migration Ulm. Das Forum Migration in Ulm ist sozusagen in Person von Frau Frohler-Lukas und Herr Konstantinos bei uns hier in der Plattform zu Gast. Und das Forum Migration Ulm, es ist ein Forum, das bedeutet, es werden sich wahrscheinlich irgendwie dort Menschen treffen. Migration, klar, das ist das Oberthema und es ist in Ulm. Aber was konkret das jetzt eigentlich ist, die Ideen dahinter, die möchte ich jetzt hier im nächsten Gesprächspart genauer erfahren. Zunächst mal die Frage, seit wann gibt's das Forum Migration überhaupt schon?
Seit Frühjahr und Sommer 2009, da hatten wir auch unsere ersten Initiativen. Die Idee ist ja damals schon einige Monate davor entstanden. und ja, eigentlich aus der Notwendigkeit, eine Plattform oder eine Gruppe zu haben, die frei und nach Bedarf Initiative entwickelt.
Und sowas gab es bisher in Ulm nicht, obwohl insgesamt 12% mit ausländischem Pass und noch viel mehr mit einem Migrationshintergrund hier in Ulm leben?
Ja, es gibt ja sehr viele Vereine in Ulm, die also von ausländischen Mitbürgern gegründet und am Leben gehalten werden und sind ja auch Leute, die mit viel Herzblut daran arbeiten und so weiter. Diese Vereine sind sehr wichtig und sehr nützlich und machen wirklich eine sehr große Arbeit und arbeiten hauptsächlich aber ethnisch oder national oder religionsbezogen. Das Forum Migration hat eben die Intention, für alle und für die Bedürfnisse aller Leute mit Migrationshintergrund in Ulm zu arbeiten. Und das gab es ja noch nicht in diesem Sinne.
Und das wurde eben jetzt Anfang 2009 gegründet. Können Sie mir einfach konkret mal sagen, wer ist zum Beispiel daran beteiligt?
Es ist eigentlich eine Gruppe von etwa 15 Leuten, fast aus allen Kontinenten. Asien ist vielleicht noch nicht so vertreten, bis Indien schon und sonst also und Australien auch nicht, aber sonst eben aus allen Kontinenten. Und wir haben im Grunde keine feste Struktur. Wir treffen uns und tauschen Ideen aus, was man eben unternehmen könnte, was man vorschlagen könnte, welche feststehende Institutionen für verschiedene Initiativen man ansprechen könnte und sehen, wo wir eben für diese Sachen Partner finden.
Okay, also es ist wirklich eine sehr, sehr freie Sache, die dann versucht, auf die kommunale Politik einzuwirken oder in welche Richtung soll die Arbeit gehen?
Doch, natürlich. Also die Grundlage der Arbeit sind ja die politische und kulturelle Teilhabe zu verstärken, beziehungsweise Gelegenheiten zur Teilhabe zu schaffen. Beinahe der erste öffentliche Schritt war die Unterstützung von Ulmer Bündnis gegen Rechts im Mai 2009. Innerhalb der Wochen der Demokratie hatten wir ja dann den ersten internationalen Tag im Dokumentationszentrum am Oberen Kuhberg, aus dem dann eigentlich auch als ein sehr wichtiges und interessantes Projekt mit dem Titel Was geht mich eure Geschichte an? Durch die Pädagogen vom Dokumentationszentrum weiterentwickelt wurde. Zurzeit entwickeln wir ja ein Programm als Integrationskurs am Kunstwerk in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Museum. Das ist ja das Spektrum. Dazwischen hatten wir auch andere Initiativen, wie zum Beispiel ein Aktionstag Kommunalwahlrecht für alle am 6. Juni 2009, gleichzeitig mit den Kommunalwahlen. Mhm. Das ist ja das Spektrum der Aktivitäten.
Da werden wir dann gleich noch so ein bisschen genauer drauf eingehen, welche Initiativen Sie dann hier wirklich im Speziellen haben. Jetzt für mich so nochmal zum Verständnis, was sind so die definierten Ziele, die Sie erreichen möchten mit dem Forum Migration?
So gesagt wie vorhin, Gelegenheiten schaffen zur politischen und kulturellen Teilhabe, hört sich abstrakt an, ist es aber gar nicht. Ist es aber gar nicht, weil es darum geht, welche Menschen in welchen bestehenden Institutionen, denn neue konnten wir noch nicht, vielleicht werden wir eines Tages schaffen, aber bis jetzt haben wir es natürlich noch nicht also in Anspruch genommen als Initiative. Welche Leute in welchen Institutionen, bei welchen Bildungsmeinungsprozessen eigentlich beteiligt sind. Und es geht ja darum, diese Gelegenheiten zu schaffen. Also klopfen, klopfen, klopfen an den Türen der Institutionen und sehen, wo sich was da machen lässt. Und zwar an ganz bestimmten Tagen und Prozessen gemessen.
Zum einen soll ja dieses Forum für alle offen sein. Das ist ja heute die Problematik, wenn ich eine gewisse Nationalität habe und hier es gibt hier keinen Verein, dann soll dieses Forum auch eine Möglichkeit sein, eines Austausches, eines intellektuellen oder sonst ein Kulturaustausches, sollte diese Plattform sein, die ja auch jetzt im Internet sich dann dementsprechend präsentieren wird unter migration-ulm.de. Es soll niederschwellig sein und, wie das Frau Fohler-Lukas gesagt hat, offen. Und das ist die Intention und das wollen wir natürlich jetzt hier weiterhin bewerben, dass die Leute diesbezüglich diesem Forum beitreten, ohne irgendwelche Verpflichtungen.
Ohne irgendwelche Verpflichtungen, das hört man doch immer gerne. Das ist gut, dass Sie das sagen. Kontaktmöglichkeiten und so weiter werden wir auf jeden Fall am Ende der Sendung dann auch nochmal erwähnen. Natürlich gibt es auch die Sendung nochmal bei uns auf unserer Homepage verlinkt. Mich würde jetzt nochmal zwischendrin interessieren, Sie sagten vorhin, Sie sind auch im Internationalen Ausschuss aktiv, der Stadt Ulm, und gleichzeitig ist aber auch das Forum Migration eine unabhängige Organisation. Wie kombiniert sich da die Arbeit? Also gibt es da konkrete Zusammenarbeiten zwischen dem Forum Migration und dem Internationalen Ausschuss oder ist das eher so, man schaut, wo es da Berührungspunkte gibt, aber ansonsten macht man nicht so viel zusammen?
Im Gegenteil, also ich würde mal behaupten, Frau Fohler-Lukas als ehemaliges Mitglied des Internationalen Ausschusses ist natürlich das ideale Bindeglied zwischen dem Ausschuss und jetzt auch dem Forum Migration. Im Gegenteil, also das Forum Migration hat ja wirklich den Vorteil, dass es nirgendwo irgendwelchen abhängigen Strukturen angedockt ist. Das kann also theoretisch rechtlichen Sinne alles machen, ohne das zu hinterfragen. Wir vom Internationalen Ausschuss müssen uns abstimmen mit unseren Mitgliedern. Wie gesagt, wir sind ja 11 Mitglieder plus 12 Stadträte. Wir unterstützen den Gemeinderat bei Fragen der Migrationspolitik und dergleichen. Wir versuchen natürlich auch, die politische Teilhabe zu stärken, weil das ist auch die Problematik, dass vielleicht es Berührungsängste gibt zu einer Institution, wie wir es eventuell sind, weil man sagen kann, wir sind irgendein Gremium. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dem Forum Migration viel leichter beitreten, sondern einfach die Kontaktschwelle einfach noch niedriger ist, die dann einfach sagen können, mithilfe des Forum Migrations können wir dann auch irgendein Anliegen in den Internationalen Ausschuss einbringen und wir dann wiederum empfehlen dann halt dem Gemeinderat dann eventuelle Maßnahmen oder sonstige Unzulänglichkeiten, die sich daraus dann ergeben, zu ändern oder dementsprechend aufzugreifen.
Also im Prinzip eine zusätzliche Ergänzung, die dafür sorgt, dass man möglicherweise dadurch einfacher dann Zugang auch möglicherweise zur Politik bekommt.
Ganz genau.
Okay, dann ist das für mich jetzt soweit klargestellt, um zu wissen, wie die Institutionen, kann man eigentlich schon sagen, oder? Forum Migration ist eine Institution. Oder ein Bündnis. Eine Initiativgruppe, okay. Ja. Gut, damit zusammenarbeiten und wie konkret dann die Arbeit ausschaut, Initiativen, darauf würde ich jetzt gleich im nächsten Gesprächsteil eingehen. Aber Sie haben mir auch Musik mitgebracht, Frau Fohler-Lukas.
Ich habe ja da zwei Stücke aus Italien mitgebracht. Einmal Barca Scura von Gian Maria Testa. Da muss man kurz ein bisschen ausholen. Barca Scura bezieht sich, ist ein ziemlich trauriges Stück, und bezieht sich auf die Erfahrungen und auf den Tod der nordafrikanischen Migranten im Mittelmeer auf dem Weg nach Süditalien. Dieser Punkt ist ja eigentlich ein sehr tragischer und ein totgeschwiegener Punkt beinahe in der europäischen Politik. Wir haben doch eine EU-Institution, zu der hauptsächlich auch die Marinen von Deutschland und von Italien gehören, die diese Strecken kontrolliert. Und ja, man kann im Internet nachsehen, wie es die Sache steht und ist. Aus meiner persönlichen Sicht sind die Methoden, die diese gemeinsame Institution der EU betreibt und anwendet, nicht mehr menschlich. Wenn das andere Staaten machen würden, würde man sie vielleicht als Aktionen gegen die Menschlichkeit betrachten. Und darum habe ich dieses Stück von Gian Maria Testa mitgebracht, um das auch irgendwie ein bisschen anzusprechen, obwohl Ulm nicht so direkt involviert ist. Das andere, das hören wir jetzt gerne.
Ich würde das im Hintergrund ein bisschen einlaufen lassen. Genau. Den anderen Titel, den hören wir dann gleich nach dem nächsten Gesprächsblock.
Volevo tenere per te la luna del pomeriggio.
Wir sind wieder zurück in der Plattform. Wir haben noch knappe 20 Minuten für euch. Die werden wir auf jeden Fall noch vollkommen ausnutzen müssen, denn es stehen noch einige Themen an. Zunächst aber mal die Frage, was geschah denn bisher? Können Sie mir einen kurzen Überblick geben, was hat das Forum Migration Ulm denn bisher an Initiativen schon geleistet seit der Gründung im Anfang 2009?
Gut, ich habe vorhin ein bisschen das Spektrum genannt der Initiativen, jetzt auch wirklich der Reihe nach. Wie gesagt, der Internationale Tag im Dokumentationszentrum an Kuberg war die erste größere Initiative. Und unter internationalen Tag soll man sich so etwas vorstellen, dass eben in einer Kulturinstitution der Stadt, direkt hier in Ulm vor Ort, der Zugang zu dieser Institution so eben an diesem Tag organisiert und ermöglicht wird, dass die Leute eben dort sich wohlfühlen, eine jegliche Zugangsängste und Schwellenängste abbauen und auch ihre eigene persönliche Meinung auch in ihren Muttersprachen zu dieser Institution, zu diesem Aspekt der städtischen Kultur auch äußern und können und sich darüber austauschen können. Also nicht nur in Einführungsstrichen Führungen in verschiedenen Sprachen, mit einem echten kulturellen Austausch dazu. Dieses Prinzip haben wir dann auch auf andere Kulturhäuser der Stadt ausgeweitet, aber dazwischen hatten wir ja dann auch eine Podiumsdiskussion anlässlich der Bundestagswahlen und dann auch ein Aktionstag, nur wirklich einen einzigen Tag, mit dem Thema vom kommunalen Wahlrecht für alle am 6. Juni und dann mit dem Ulmer Museum den Internationalen Tag im Sinne wie vorhin besprochen, aber eben in einer anderen Institution in Ulm am 10. Oktober vom letzten Jahr, 2010, mit einer sehr guten Teilnahme. Es waren da auch also etwa 100 Leute anwesend, in verschiedenen Sprachen, mit Austausch im Plenum, also mit einem mindestens so, wie wir es ja betrachten, echten Zugang und direkte Erfahrung der örtlichen Kultur. Ein Stadtmuseum ist ja wie die gute Stube einer Stadt, ja, wie sich eine Stadt so präsentiert. Es ist kein Themenmuseum. Ja. Und dieser Zugang war ja bis jetzt, so wie wir auch bei den Vorbereitungen festgestellt haben, eigentlich für viele Leute immer noch nicht möglich gewesen. Auch für Leute, die 20, 25 Jahre in Ulm lebten. Und das war ja für sie wirklich eine große Freude und auch eine große Arbeit für das Museum selbst und für das Personal vom Museum.
Dann gehen wir doch konkret jetzt mal, wenn Sie schon das Museum ansprechen, gehen wir auf das Museum ein. Wie darf ich mir das dann vorstellen? Also ich gehe da einfach hin und dann bekomme ich eine Führung auf meiner Landessprache? Oder wie sieht das aus?
Ja, organisatorisch ist natürlich nicht möglich, an einem Tag mehr als 5 oder 6 Sprachen zu haben, aber die hatten wir ja im Angebot, sind auch also in Anspruch genommen worden und nicht nur große Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch, also Englisch, Französisch natürlich auch hauptsächlich für Mitbürger aus verschiedenen afrikanischen Ländern, sondern auch zum Beispiel Albanisch und also nicht nur eben also die Sprachen, die man auch immer wieder sonst hört. Und der Internationale Tag wird dann jedes Jahr wiederholt und natürlich in anderen Sprachen. Und das Angebot besteht.
Und das bedeutet, also es kommen im Prinzip externe Leute, die kommen dann ins Museum und erklären dort dann jeweils die Werke.
Die Werke selbst werden von den Museumspädagogen erklärt und die Übertragung in die anderen Sprachen geht je nach Vorbereitung der verschiedenen Leute, entweder über Dolmetschen oder über die Rechte vortragen der Dolmetscher selbst, oder die dann keine Dolmetscher mehr sind in dem Sinne.
Ja. Darf ich da schon fragen, gibt es schon einen konkreten Termin für 2011?
Nein, gibt es doch noch nicht, aber das wird ja wohl voraussichtlich auch im Herbst innerhalb der Tage der Begegnung, so wie letztes Jahr auch. Mhm.
Okay, da werden Sie mir sicherlich dann nochmal eine E-Mail zukommen lassen, dann werden wir darauf hinweisen.
Ja.
Okay. Wie war das letztes Jahr so angenommen? Würden Sie sagen, es war schon richtig gut oder könnte es mehr sein?
Ja, doch. Also wir können ja in dem Sinne zufrieden sein. Aber nicht nur wir, auch die Museumspädagogen und Verantwortlichen waren eigentlich sehr zufrieden. Und auch die Kulturbürgermeisterin Meyer-Dölle, die die Grußworte gesprochen hat, war ja leid überrascht, dass eigentlich so viele Leute da waren.
Sowas hört man doch immer wieder gerne, oder?
Ja, natürlich. Auch Familien mit Kindern und so weiter. Und eigentlich dieser Zugang zur Teilhabe ist ja eigentlich das, was für die Anerkennung der Leute und der Vielfalt innerhalb des Stadtlebens, des urbanen Lebens eigentlich gilt. Wir sollen uns doch alle voll angenommen fühlen, wir mit unserer Muttersprache. Ich würde beinahe sagen, es geht eigentlich darum, selbstverständlich ist Deutsch die Landessprache, selbstverständlich müssen ja die Kinder perfekt und anders als ich akzentfrei Deutsch sprechen. Es ist also alles selbstverständlich. Genauso selbstverständlich sollte aber auch werden, dass wir unsere Muttersprache zurückbrauchen. Die Bestätigung der Identität, auch schon bei den Kindern, geht größtenteils über die Muttersprache. Ja. Und alleine die Tatsache, dass man die eigene Muttersprache innerhalb der guten Stube der Stadt, innerhalb des Unermuseums oder innerhalb einer politisch-kulturellen Institution wie Dokumentationszentrum am Oberen Kuhberg gesprochen, gehört und ganz einfach durch die Werke halt, ja, ist die Bestätigung der Zugehörigkeit zum Ganzen. Und so haben es die Leute auch gesehen. Der Eintrag nach dem Internationalen Tag im Dokumentationszentrum am Kuhberg war der Eintrag eigentlich, danke, ihr habt uns wie Brüder empfangen.
Das hört man gerne, das hört man gerne. Ja, aber es gibt ja auch andere Aspekte, da ist nämlich das genau nicht so. Sie sprachen eben gerade von dem Angenommenfühlen, aber auch der Teilhabe am kulturellen Leben. Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen auf das politische Leben eingehen. Sie sprachen gerade schon Kommunalwahlrecht für alle. Ist das so nicht eh schon gegeben? Frage ich jetzt mal so ganz blöd in die Runde.
Es ist leider nicht so selbstverständlich. Es ist wirklich so, dass immerhin die EU-Bürger es, aber in dem Fall der EU, verdanken dürfen, dass sie an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Also als Beispiel, die 5.500 türkische Mitbürger können hier weder den Gemeinderat mitwählen noch den Oberbürgermeister. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt positiv. Es gibt nämlich auch andere Städte oder andere Länder, wo das durchaus möglich ist. Aber man muss betonen, es ist keine Entscheidung der Kommune hier, sondern es hat was mit der Bundesregierung bzw. mit dem Grundgesetz zu tun, dass die Mitbürger hier nicht wählen dürfen. Aber das soll uns auch ein Anlass sein, diesbezüglich diese Forderung weiterhin zu stellen, dass es zum Selbstverständnis wird, dass Menschen, die hier schon länger leben, auch am politischen Leben oder beziehungsweise auch ein Wahlrecht wahrnehmen können, sei es nur auf regionaler Ebene, weil es gibt wirklich Beispiele auf der ganzen Welt, es sind 50 Demokratien, wo ein Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gewährt wird.
Aber das ist doch dann sozusagen blanker Hohn gegenüber den Mitbürgern mit ausländischem Pass, wenn von ihnen ständig mehr Integration gefördert wird, aber ihnen nicht mal die Möglichkeit gegeben wird, sich politisch zu partizipieren.
Das sehen wir auch so. Vor allem ist es nicht einfach, weil es auch oft der Fall ist. Man wirft ja den Leuten vor, dann nimmt die deutsche Staatsbürgerschaft an. Unser Eins hat das Privileg einer doppelten Staatsbürgerschaft, aber man kann es wohl, glaube ich, niemandem verübeln. Das würde ein Deutscher auch nicht machen, wenn er in Spanien lebt und an dem Wahlrecht teilnehmen wolle. Da sagen, geben Sie mal erstmal den Deutschen den Pass auf, damit Sie den spanischen Bürgermeister auf Mallorca mitwählen können. Also das sind so Sachen, wo man sich auch überlegen muss, was für Forderungen man stellt, was die Integration betrifft. Aber leider, wie gesagt, das kann nicht die Kommune entscheiden. Aber nichtsdestotrotz kann dieser Appell von unten her kommen, damit diese Änderung auch irgendwann mal stattfindet.
Gibt es da schon, kann man da schon vielleicht politisch irgendwo mal eine Richtung absehen oder ist das ja alles momentan einfach komplett unklar und man muss erstmal die Forderung wirklich konkret dann auch klar machen?
Also Forderungen gibt es, meine ich, aus vielerlei Städten und Ebenen und Foren und Organisationen. Es ist wirklich so, dass politisch selbst, glaube ich, eine Grundgesetzänderung stattfinden müsste, damit auch Nicht-Deutschen ein volles Wahlrecht eingeräumt werden könnte. Und das ist natürlich auch aufgrund der Parteienlandschaft momentan sicherlich eher fast eine Illusion.
Schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Die vorletzte Regierung hatte die Überprüfung von diesem Punkt eigentlich im Koalitionsvertrag. Ja. Ist aber dann nicht dazugekommen. Ja. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung ist nicht drin. Mal sehen, was es ja dann kommen wird. Allerdings muss man auch sagen, so wie Konstantinos schon sagte, es geht um eine Änderung des Grundgesetzes, um das allgemein zu ermöglichen. Und gutes Grundgesetz würde ja so oder so immer wieder, ja, es hört sich so wie hochgestellt an, aber würde immer wieder auch geändert. Der Punkt ist eben, dass es doch im Grundgesetz steht, dass die Macht vom Volke ausgeht. Und die Frage ist, wer ist das Volk? Wir sind nicht das Volk, wir sind die Bevölkerung. Ja, so ist es. Ja. So ist es. Jetzt also, das Volk ist ja, existiert ja juristisch, ja, ist aber natürlich sei es nicht nur als Wort, sondern auch als Gebilde historisch enorm vorbelastet. Und die Bevölkerung existiert ja politisch, statistisch, aber politisch immer nur, wenn es ja eben nicht um bestimmte feste Rechte geht, ja. In dem Sinne sind dann eben wirklich viele Leute, die hier als Ausländer, das heißt ohne deutschen Pass leben, mit verschiedenen Gründen. Man kann ja, um die Staatsangehörigkeit anzunehmen, kann man ja verschiedene Gründe haben und nicht deswegen muss man eben nicht integriert sein. Ja? Diese Leute sind wirklich Ausländer im eigenen Lande. Ja. Ja? Weil das sind ja Personen, die wohl in ihrem Land wohnen, ja? Wo ist sonst ihr Land? Ja? Aber ohne die Eigenschaft der Staatsbürgerschaft haben eben also auch nicht auf lokaler Ebene dieses minimale politische Recht, das kommunale Wahlrecht, leider.
Das ist ein großes, großes Thema. Wir haben aber leider kaum noch Zeit. Ich würde vorschlagen, einfach an dieser Stelle, wir machen extra nochmal eine Plattform genau zu diesem Thema. Würde ich einfach machen.
Spätestens bei den nächsten Wahlen.
Ja, genau, gerne. Zum Beispiel eben zu einem zeitlich passenden Moment einfach. Weil ich sehe, mit der Beschäftigung, umso mehr wir darüber reden, umso mehr Fragen kommen mir auch, die ich jetzt gerne noch stellen würde, aber jetzt einfach aufgrund des Zeitmangels nicht mehr kann. Denn ich würde gerne noch mal ein bisschen Musik von Ihnen spielen, einfach damit unsere Zuhörer noch mal eine kurze Verschnaufpause haben. Was haben Sie denn uns mitgebracht?
Ja, eine Tarantella aus dem Cilento. Wenn man Tarantella hört, denkt man, um Gottes Willen, die Musikantenstadel. Ist es aber nicht. Es ist eine ethnisch fundierte Tarantella von der Gruppe Crifiu, die auch deswegen sehr interessant ist, weil ja gewollt ausdrücklich, sei es in der Melodie wie auch im Text, magrebinische Elemente aufgenommen wurden. Das wird man ja gleich hören. Der Text ist ja dann auf Italienisch, aber ist ja eben im Refrain wird ja betont, so wie eben im Titel auch, zwischen Land und Meer, wie eben das Mittelmeer die Brücke unter den Kulturen sein kann oder unter diesen Kulturen.
Al Meri Porta Palazzo fanno la fila, Le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne, sotto le gonne. E si lasciano indovinare sotto le gonne.
Das war hier eigentlich auch schon wieder beinahe die Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Die Nachfolgesendung Kontraste steht bereits hier in den Startlöchern, aber noch bei mir hier zu Gast Frau Frola Lukas und Herr Konstinos, jetzt habe ich es zum Ende dann doch nicht mehr ganz richtig auf die Reihe bekommen. Wir haben ja die Stunde jetzt auch schon sehr, sehr viel miteinander gesprochen. Es ging vor allem auch um das Forum Migration Ulm und Zuhörer, die jetzt Interesse bekommen haben, vielleicht sich in irgendeiner Weise mehr darüber zu informieren, vielleicht daran zu beteiligen, können Sie Ihnen irgendwie eine Möglichkeit, eine Kontaktmöglichkeit nennen?
Ja, Sie finden eine Homepage auf der Homepage forum.migration-ulm.de. Finden Sie eine Kontaktmöglichkeit zu Frau Frola Lukas mit ihrer Telefonnummer. Ansonsten unter info@migration-ulm.de können Sie uns auch eine E-Mail schicken. Sie wird dann auch relativ schnell bearbeitet. In deutscher Sprache, englischer, italienischer und griechischer Sprache. Diese Sprachen beherrschen wir momentan fließend. Alle anderen bitten wir dann eventuell dann, wie gesagt, die deutsche Sprache zu nutzen.
Okay, das werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal bei uns auf der Homepage beim Mitschnitt verlinken. Bevor ich jetzt hier Schluss mache, haben wir noch irgendwas, was wir noch ganz kurz in ungefähr einer Minute ansprechen möchten, oder möchten Sie noch was loswerden?
Ja, das war nicht die Tarantella.
Stimmt, das wollten wir noch
die hören wir dann das nächste Mal. Das war Dr. Guccini mit Porta Palazzo. Auch ein Lied also aus dem Album Diesseits des Meeres, Da questa parte del mare. Ja? Ein Lied über die Turiner Innenstadt mit dem Migrantenviertel.
Okay, das werden wir dann das nächste Mal dann richtig abspielen. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie beide hier bei mir die letzte Stunde zu Gast waren. Wir werden die Sendung im Anschluss morgen im Laufe des Tages nochmal zum Nachhören auf unserer Homepage unter www.freefm.de/program/Plattform zur Verfügung stellen. Dort dann ohne Musik. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Danke auch.
Alles dort. Ciao.
Bis
merci.
Bald.